Liebe Gemeinde, 60 Jahre ist diese Kirche nun alt. Das wird heute gebührend gefeiert, wie wir schon mitgekriegt haben. 60 Jahre wird hier die gute Nachricht von Jesus Christus weitergesagt. Sonntag für Sonntag wird die Einladung Jesu Christi weitergegeben. Kommt her zu mir alle, die ihr am Ende seid und nicht mehr weiter wisst. Aufatmen sollt ihr und frei sein. Ich habe mich ein bisschen auf Ihrer Homepage im Internet kundig gemacht. Da finde ich sowas wie ein Leitbild. Wir wollen Menschen mit Jesus Christus bekannt machen. Und weil Menschen ganz unterschiedlich sind, ist es unser Anliegen, mit ganz unterschiedlichen Angeboten auch ganz unterschiedliche Gelegenheiten zu schaffen, dass möglichst viele Jesus kennenlernen. So wird hier in ganz unterschiedlichen Formen und mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen Gottesdienst gefeiert. Aber natürlich gibt es hier in einer missionarischen Gemeinde nicht nur Gottesdienste. Was es alles gegeben hat und immer noch gibt, kann man in dieser Ausstellung ganz toll sehen. Ich muss sagen, ich war gestern Abend, als ich das zum ersten Mal sah, ziemlich angetan. Da steckt viel Arbeit hinter. Man sollte mal klatschen einfach, ne? Ja, und dann ganz wichtig, ich habe auch gelesen, wieder Zitat von der Homepage, bei allem stehen die biblischen Texte, die über Jesus berichten, immer im Mittelpunkt. Ob nun Rallye für Erwachsene, Tor zur Bibel, Konfirmandenarbeit oder Kinderbibelwochen, wir glauben, dass die Bibel auch heute noch der Schlüssel ist, um in eine persönliche Beziehung zu Jesus zu treten und in dieser Beziehung zu wachsen. Und genau darum soll es heute in dieser Jubiläumspredigt gehen. In eine persönliche Beziehung zu Jesus treten und in dieser Beziehung wachsen. Ein bisschen salopp ausgedrückt war das. 60 Jahre ist doch kein Alter. Wie wir im Glauben jung bleiben und dabei trotzdem wachsen. Im Glauben jung bleiben. Aber mit jung verbinden wir vital, dynamisch, kreativ, spontan, begeisterungsfähig, anziehend. Und es gibt ja viele Rezepte, wie wir auch im Alter fit bleiben können. Das haben wir gerade von den beiden Monstern so ein bisschen gehört. Die haben sie aber nicht rangetraut. Aber das zeigt die Werbung, das zeigt ein Blick in die Zeitschrift der Senioren, in die Apothekenrundschau. Zum Jungsein gehört auch die erste Liebe. Auch da gibt es viele Rezepte, was man tun muss, damit die erste Liebe nicht rostet und belanglos und zur Routine wird. Wir haben im Neuen Testament so etwas wie Briefe, die Jesus einigen Gemeinden schickt. Man nennt sie die Sendschreiben. Einen möchte ich heute besonders betrachten, das Sendschreiben Jesu an die Gemeinde in Ephesus. Zu Beginn ist es ein ganz toller Brief. Jesus ist voll des Lobes. Was da alles aufgezählt wird, was es in der Gemeinde gibt, das wäre eine super Sache für ein Internetportal. Ich zitiere mal. Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit an eine Gemeinde gerichtet. Und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Luther übersetzt, du bist nicht müde geworden. Darüber wollen wir einen Augenblick nachdenken. Akzent 1, Jesu Blick auf die Gemeinde, voll des Lobes. Jesu Blick auf die Gemeinde, voll des Lobes. Ich weiß, sagt der Auferstandene. Und zunächst einmal nichts als Lob. Ich weiß, das sagt er den Mitarbeitenden hier, die sich reinhängen und viel Kraft und Zeit und auch Geld investieren. Ich weiß, das sagt er denen hier in der Gemeinde, die die Vision vom Anbau und Umbau des Gemeindezentrums vor Augen haben und sie in kleinen Schritten umsetzen wollen. Ich weiß, das sagt er denen hier in der Gemeinde, die manchmal fragen, was bringt das eigentlich, wenn wieder einmal jemand wegbleibt, um den man sich so gekümmert hat? Ich weiß, das sagt er dem Pfarrer und der Pfarrerin, die sich im Konfirmunterricht alle Mühe geben, aber dann doch die Erfahrung machen, dass eine ganze Reihe nach der Konfirmation sich nicht mehr wieder blicken lassen. Ich weiß, sagt der Auferstandene, das geht bei mir nicht unter. Ich weiß. Ein Ausdruck höchster Wertschätzung. Ich weiß. Und dann kommt nichts als Lob. Welch eine Auszeichnung. Das ist zunächst das Wort Jesu an seine Gemeinde. Das ist seine Sicht von der Gemeinde. Und das wünscht er sich auch von seinen Leuten, die Gemeinde mit Jesu Augen sehen. Das heißt, nicht zuerst all das Kümmerliche, all das Negative, all das Bruchstückhafte sehen und begierig an den Pranger stellen, sondern zuerst und zuallermeist unter der Verheißung Jesu sehen, unter seinem Zuspruch. Um das zu unterstreichen, müssen wir noch einige weitere Adelsprädikate, noch weitere Auszeichnungen vor unser inneres Auge holen. Zwei möchte ich nur nennen, die in der Bibel vorkommen. Paulus spricht von der Gemeinde als dem Leib Christi. Das heißt, die Gemeinde Jesu, also Sie hier als Gemeinde in Obertshausen, die Gemeinde Jesu verleiblicht, verkörpert Jesus in dieser Welt. Und wir als Einzelne dürfen zu dieser Gemeinde gehören, als Glieder am Leib Christi. Das Thema der nächsten Mitarbeiterrunde. Das ist ein einzigartiges Vorrecht. Liebe Gemeinde, staunen wir noch darüber. Lassen wir das gelten, wenn wir einzelne Gemeindeglieder sehen, die vielleicht ein bisschen anders ticken. Oder dann das andere Bild. Paulus sagt, ihr seid Tempel Gottes oder Tempel des Heiligen Geistes. Man muss wissen, der Tempel war im alten Israel das sichtbare Zeichen der unsichtbaren Gegenwart Gottes. Und das spricht Paulus nun der Gemeinde zu. Ihr seid das sichtbare Zeichen der unsichtbaren Gegenwart Gottes. Ihr. Und hier geht es nun nicht um eine abstrakte geistliche Größe. Hier geht es auch nicht um eine veridealisierte Zukunftsschau im Sinne von, ja, wäre doch schön, wenn es einmal so werden könnte. Nein, hier geht es um einen Zuspruch, um eine Verheißung, um eine Zusage. So ist es, sagt Paulus. So ist es. All euren Erfahrungen zum Trotz, all euren Einwänden zum Trotz, all euren Enttäuschungen zum Trotz. So ist es. Ihr seid Leib Christi. Ihr seid Tempel Gottes. Das Sendschreiben findet dafür ein eigentümliches Bild am Anfang. Da heißt es, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen. Das heißt, die Gemeinde, sie sind die sieben goldenen Leuchter und er ist in der Mitte. Das drückt die enge Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde aus. Die Gemeinde, ihm zugewandt, auf ihn ausgerichtet, von ihm her bekommt sie Orientierung, von ihm her bekommt sie das Öl, um brennen zu können. Ja, und dann das Bild, die Gemeinden als Sterne in seiner Rechten. Sterne, sie leuchten in der Nacht. Sterne geben Orientierung. Ich verstehe das so. Die Gemeinde in seiner Hand ist der Welt zugewandt. Sie sind sich nicht selbst genug. Sie sehen ihren Auftrag von Jesus, Licht für die Welt zu sein. Das sagt Jesus ja selbst. Ihr seid das Licht der Welt. Kinder des Lichts nennt Paulus die Christen auch. Sterne in der Hand Jesu, das heißt doch, er, Jesus, will in den Gemeinden und durch die Gemeinden handeln. Wir sollen seine Boten, seine Zeugen, seine Engel sein. Besser, wir dürfen seine Boten, seine Zeugen, seine Engel sein. Jesus hat eine Vision für seine Gemeinde. Sie sollen auf ihn ausgerichtet sein. Sie sollen transparent für ihn werden in dieser Welt. Die Gemeinde mit Jesu Augen sehen. Es ist die Ekklesia, das heißt die herausgerufene Schar derer, die zu Jesus Christus gehören und ihm die Ehre geben. Es ist die in die Welt gesandte Schar derer, die sich wie er auf die Suche nach den Verlorenen macht. Liebe Gemeinde in Obertshausen, das ist doch was Außergewöhnliches. Wir dürfen dazugehören, auch mit unseren Schwachheiten und Verkorkstheiten. Auch mit unserem Straucheln und Zweifeln. Wir dürfen dazugehören. Der Auferstandene will in uns als Einzelnen und in uns der ganzen Gemeinde sein Feuer anzünden, dass unsere Herzen wieder brennen. Darum zunächst einmal das große Staunen, eine ganz tiefe Betroffenheit, eine ungeheure Dankbarkeit. Ich darf dazugehören zur Gemeinde Jesu. Ich darf dazugehören zu meiner Gemeinde Obertshausen. An diesem Jubiläumstag möchte ich Sie fragen, sehen Sie Ihre Gemeinde mit solchen Augen? Die Brüder und Schwestern in der Gemeinde? Die anderen Mitarbeitenden? Schauen Sie, ich muss von mir sagen, dass mir das manchmal schwer gefallen ist in meiner aktiven Zeit. Da habe ich mich manchmal runterziehen lassen von all dem, was da so schwierig, so problematisch, so widersprüchlich war. Okay, vieles, was zu kritisieren war, war zu Recht zu kritisieren. Aber das habe ich oft lieblos und arrogant von oben herab getan. Oft habe ich aus verletztem Stolz, aus verletzter Eitelkeit reagiert. Und irgendwann hatte ich als Pfarrer der Gemeinde einen getrübten Blick. Ich sah nur noch das Negative. Ich sah nicht mehr, dass sie der Leib Christi war, ein goldener Leuchter, ein Stern, der schon lange geleuchtet hatte. Ich bin da schuldig geworden. Das Wort Jesu zu ihrem Jubiläum. Meine Gemeinde in Obertshausen, ein kostbares Geschenk, ein Wunder, ein wertvolles Kleinod, das Wertschätzung verdient. Zu Beginn nichts als Lob. Damit kommen wir zum zweiten Akzent. Jesu Blick auf die Gemeinde, und jetzt klingt es ganz anders, voll von Sorge. Jesu Blick auf die Gemeinde, voll von Sorge. Ja, nun kommt das große Aber. Aber dieses Aber ist nun nicht der große Hammer, mit dem Jesus alles, was er gerade aufgebaut hat, wieder zerschlagen will. Damit soll nicht all das, was an Positivem gesagt worden ist, wieder rückgängig gemacht werden. Er hat nur eine Beobachtung gemacht, die er weitergeben will. Er befürchtet nämlich, dass die Gemeinde einmal ausbluten wird, kraftlos zusammenbrechen wird. Sie wird das, was sie tut, auf Dauer nicht durchhalten können. Sie wird ausbrennen. Was ist das, was er beobachtet hat? Er sagt, du hast die erste Liebe verlassen. So Luther. Oder Hoffnung für alle. Deine Liebe ist nicht mehr so stark wie früher. Erinnere dich daran, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast. Was ist davon geblieben? Die erste Liebe, das ist Freude und Begeisterung, Kreativität und Leidenschaft. Kurz, das ist ein brennendes Herz. Die erste Liebe verlassen, da ist die Begeisterung weg. Da ist die Leidenschaft weg. An deren Stelle sind Routine und Pflichtbewusstsein getreten. Man macht noch mit. In begrenztem Maße, weil es sich so gehört, weil man es so gewohnt ist, weil es erwartet wird und zum frommen Image gehört oder auch, weil man damit was für sein Selbstwertgefühl tun kann. Aber wissen Sie, die Freude ist auf der Strecke geblieben. An ihre Stelle ist Nörgelei getreten, Unzufriedenheit, Besserwisserei, Abgrenzen voneinander. In einer Broschüre von der Christusbruderschaft in Selbitz heißt es dazu, was die erste Liebe zerstört, ist die Macht der Gewöhnung. Wir sind es gewohnt, angepredigt zu werden, nur das verändert nicht mehr viel. Wir sind es gewohnt, irgendwo mitzuarbeiten, nur das ist eher Last als Lust. Wir sind es gewohnt, zu beten und die Bibel zu lesen, zumindest Losung und Kalenderblättchen, nur da passiert nichts mehr. Dadurch entsteht kein Staunen mehr, keine Betroffenheit, keine neue Faszination, auch keine innere Unruhe, was die Menschen betrifft, die noch nicht zur Familie Gottes gehören. Wir kennen alles schon, vieles sogar auswendig. Da kommt nichts Neues mehr. Ich sage das so gern so, aus eigener Erfahrung. Alles ist Alltag geworden. Es fehlen die aktuellen, frischen Gotteserfahrungen. Wir geben uns zufrieden mit dem, was einmal war. Wir leben gewissermaßen mit einer konservierten Dankbarkeit. Ja, wir leben aus Konserven in einer eingefrorenen, erstarrten Gottesbeziehung. Konserven haben ein begrenztes Haltbarkeitsdatum. Irgendwann schmecken sie nicht mehr. Irgendwann werden sie fade. Und das beklagt Jesus. Da ist noch viel Action. Aber wo ist die lebendige Beziehung zu mir? Da ist ein voller Kalender in der Gemeinde mit zig Veranstaltungen, mit Events und Höhepunkten übers Jahr verteilt. Aber wo ist der Ort des Gebets? Wo ist der Raum zu Lobpreis und Anbetung? Wo drängt es euch, die Gemeinschaft der Geschwister zu suchen, ohne daraus sofort eine Mitarbeiterbesprechung zu machen? Wo schenkt ihr es euch, auch mal miteinander zu feiern, ohne Tagesordnung, einfach weil ihr Freude aneinander habt? Wo sind in der Gemeinde Kleingruppen, in denen man einander in Liebe begegnen kann, durch Anteilnahme, durch gegenseitige Ermutigung, wo sich die Herzen öffnen können, wo man miteinander auf Jesus wachsen kann, jung bleiben kann im Glauben? Die erste Liebe verlassen, die erste Liebe wieder neu entdecken. Darum einige Fragen. Was tun Sie, damit Ihre Beziehung zu Jesus lebendig bleibt? Was tun Sie, damit Sie ein brennendes Herz für Jesus behalten oder wieder bekommen? Was tun Sie, damit Sie im Glauben wachsen und Frucht bringen können? Wir haben eine große Verantwortung für uns selber, aber auch für die anderen in der Gemeinde. Und gerade wenn Sie in leitender Position sind, was tun Sie, was geschieht hier bei Ihnen, damit die Mitarbeitenden nicht ausbluten oder mehr und mehr zu Glaubensfunktionären, zu Gemeindemanagern werden? Was tun Sie, was geschieht bei Ihnen, damit Ihre Gemeinde nicht auch unter das Urteil Jesu fällt, die erste Liebe verlassen? Schauen Sie, was mich so unruhig macht, ist dies. Was Jesus in der Gemeinde lobt, das sind doch wirklich positive, ja erstrebenswerte Dinge. Schuften in der Gemeinde, sich mühen, sich einsetzen, Geduld haben, dranbleiben, nicht müde werden, um Jesu Willen Lasten tragen, auf ihn hoffen. Wäre das doch so in unseren Gemeinden? Und trotzdem, eine lebendige Gemeinde mit vielen Aktivitäten und dennoch sagt Jesus, die erste Liebe verlassen? Ja, sie steht in der Gefahr, Jesus in ihrer Mitte zu verlieren. Er sagt in Vers 5, ich werde über dich kommen und deinen Leuchter umstoßen. Kann es das geben? Eine lebendige Gemeinde, eine Vorzeigegemeinde mit 1000 Aktivitäten und viel Kreativität und Engagement der Mitarbeitenden, aber Jesus hat sich zurückgezogen. Kann es das geben? Ich kann das sicher nicht von außen beurteilen, wenn ich als Gast hier in die Gemeinde komme. Aber ich kann Fragen stellen, das habe ich gemacht. Denn ich, Herbert Grossart, bin sensibel geworden. Deswegen möchte ich noch ein Wort sagen zu denen, die in der Gemeinde hier besondere Leitungsverantwortung haben und immer wieder vorne stehen und was sagen und Impulse geben müssen. Ich rede da jetzt aus eigener schmerzlicher Erfahrung. 3 Beobachtungen, 3 eigene Erfahrungen. Erste Beobachtung. Wenn man besonders stark engagiert und vielleicht auch noch in besonderer Weise begabt ist, kann es passieren, dass das ganze leidenschaftliche Engagement mehr und mehr von Routine bestimmt wird. Denn irgendwann hat man den Bogen raus und weiß, wie es geht, welche Themen wann wo dran sind, welche Strategien und Methoden man anwenden muss, um Erfolg zu haben. Und vor allen Dingen, man weiß, wie man sich verkaufen muss, damit es ankommt. Mit der Zeit wird man der Macher, der die Gemeinde mit ihren Aktivitäten schon gut managt. Wenn Jesus sie anschaut, fühlen sie sich da vielleicht ein bisschen entdeckt. 2. Beobachtung, bei mir selbst gemacht. Wenn man Erfolg hat, wenn es klappt, was man anpackt, wenn die Gemeinde wächst und blüht und man von vielen Seiten Anerkennung bekommt, dann besteht die Gefahr, dass man sich von seiner Leistung, von seinem Erfolg her definiert. Denn mit dem Erfolg kommt die Anerkennung, kommt der Beifall. Und das tut gut. Das stärkt das Selbstwertgefühl. Man spürt, ich bin gut, ich bin wichtig. Okay, zunächst, was soll daran falsch sein? Ich sage gerne, wir engagierten Mitarbeiter sind doch keine Maschinen, keine Roboter ohne Gefühle. Warum soll man sich über Erfolg nicht freuen dürfen? Problematisch wird es aber, wenn man irgendwann Dinge tut, um des Erfolges willen und um der damit verbundenen Anerkennung willen. Wenn das die Motivation für unser Engagement wird. Problematisch wird es, wenn man Erfolg mit Segen verwechselt. Wo das passiert, ist die erste Liebe verloren gegangen. Da lieben wir uns selbst, unseren Erfolg, unsere Position, unseren Einfluss. Und noch eine dritte Entwicklung, die gar nicht so selten ist. Im Laufe der Zeit kann man Funktionär in Sachen Glauben werden. Man liest in der stillen Zeit oder so irgendwas, man hört eine Predigt. Es geht irgendwann nicht mehr zuerst ans eigene Herz, sondern in den Kopf, wird da auf seine theologische Richtigkeit und gemeindliche Verwertbarkeit überprüft und dann abgespeichert. Bücher, Predigten, Bibellese, das wird dann instrumentalisiert. Was kann ich von dem Gehörten und Gelesenen wo wieder verbraten? Wo kann mir das nützen? Auch hier die Frage, erkennen Sie sich da wieder? Ich habe das bei mir schmerzlich entdecken müssen. Irgendwann war meine Unmittelbarkeit, meine Spontanität, die erste Liebe im Laufe der Jahre verloren gegangen. Ich war ein erfolgreicher Pfarrer, kriegte Anerkennung und Beifall von vielen Seiten. Der Heilige Geist hatte die ganzen Jahre immer wieder angeklopft, um mich aus dem Dilemma zu befreien, was ich damals aber gar nicht als Dilemma sah. Und nun sagt Jesus, denke, wovon du gefallen bist und tue Buße. Halte inne, zieh Bilanz und sei dabei ganz ehrlich. Kehr um und fang neu an. Ich gebe dir eine Chance, tu Buße. Ich will noch mehr persönlich werden. Meine Frau hatte irgendwann mitbekommen, dass ich geistlich und psychisch ziemlich ausgebrannt war. Und sie bestand darauf, dass ich zu einer Auftankzeit in die Christusbruderschaft nach Selbitz fahren sollte. Ich meldete mich zu einer Gebetsseelsorge an, nicht wissend, was auf mich zukommen würde. Am ersten Abend wurde den Teilnehmern erklärt, was in der Woche geschehen würde. Ich war nahe dran, wieder nach Hause zu fahren. Sollte ich den Heiligen Geist wirklich bitten, in dieser Woche an mir zu arbeiten? Sollte ich mich so weit öffnen? In der Nacht gab es einen regelrechten Kampf, ob ich mich auf den angekündigten Erneuerungsprozess einlassen sollte. Ich habe es dann gewagt, mit klopfendem Herzen. Und ich habe dann, als ich endlich ehrlich vor mir selbst und vor Jesus wurde, erlebt, wie der Heilige Geist aufbricht, wo wir Menschen einbrechen. Es war eine schmerzliche, aber heilsame Erfahrung. Es wurde ein Prozess der Erneuerung in Gang gesetzt. Das heißt Buße tun. Zulassen, dass der Heilige Geist an einem arbeitet. Zulassen, dass er seine Finger auf die wunden Stellen legt. Zulassen, dass er neue Dimensionen aufschließt. Ich denke, wir haben alle Sehnsucht nach der ersten Liebe. Nach der ersten Liebe unseres Glaubenslebens. Nach der ersten Liebe in der Gemeinde. Lassen wir die Sehnsucht doch raus und sagen wir sie Jesus. Er will uns beschenken. 2 Jahre später machte ich einige besondere Erfahrungen bei der Willow Creek Konferenz in Oberhausen. Ging es in Selbitz mehr um meine persönliche Beziehung zu Jesus, ging es bei Willow Creek, bei der Konferenz, um meine Leiterschaft. Auch da habe ich die Referate, die ich zum Thema Leiterschaft gehört habe, an mein Herz rangelassen. Und der Heilige Geist zeigte mir mein Leiterherz, zeigte mir Versagen in meiner Leiterschaft und zeigte mir Leidenschaften, die nicht gut waren. Das alles ging mir sehr nahe. Und ich verstand den Satz aus dem Evangelium viel besser. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich habe mich geschämt. Aber ich war auch beschämt, dass der Heilige Geist mich neu gereinigt und neu in den Dienst genommen hat. Und habe das auch meiner Gemeinde gesagt. Schauen Sie, Buße, das ist nichts Abstruses. Buße ist der erklärte Wille. Jesus, du sollst mir das Wichtigste sein. Mit dir will ich leben, für dich will ich leben. Buße ist die Erlaubnis an den Heiligen Geist, die Motive des Herzens zu klären und zu erneuern. Und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, werden wir neu für andere in der Gemeinde zum Segen werden. Ein letzter, dritter Punkt. Unser Blick auf Jesus, voll von Verheißungen. Es gibt eine Stelle im Epheserbrief, die heißt, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Und dann wird einiges aufgezählt. Erleuchtete Augen des Herzens, das heißt doch, mehr sehen als vor Augen ist, mehr sehen als alle Welt sieht, mehr sehen als die Augen des Verstandes sehen. Und worum geht es da konkret? Da zählt der Paulus auf, erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, erkennen, wie reich die Herrlichkeit des Erbes ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist und wie groß und einzigartig Jesus ist. Das, was wir gerade gesungen haben in dem wunderschönen Lied König Jesus. Aber wie gesagt, um das zu erkennen und in der Tiefe zu begreifen, brauchen wir erleuchtete Augen. Paulus schreibt da an Menschen, die ganz bewusst Christen geworden sind. Sie haben sich für Jesus Christus entschieden und dies in der Taufe, natürlich in der Erwachsenentaufe, bestätigt und öffentlich gemacht. Und diese neuen Christen führt Paulus in den ersten beiden Kapiteln vor Augen, was sie an ihrem Glauben, was sie an Jesus haben. Und es fängt schon fantastisch an. Ich will nur wegen der Zeit nur einen Satz nehmen. Schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Paulus richtet also den Blick ganz zu Anfang auf Gott, der einen guten Plan für uns Menschen hat. Von Anfang an, vor Anbeginn der Weltgeschichte. Das heißt, im Blick auf uns, er hat uns nicht nur erschaffen, sondern schon vor Beginn der Welt hat er uns sogar erwählt, als seine Kinder einmal zu ihm gehören zu dürfen. Er hatte uns im Blick. Wir lagen ihm am Herzen. Er hat sich für uns was ausgedacht und ins Zeug gelegt. Für mich heißt das, so schön wichtig und richtig es ist, dass wir uns für Jesus entscheiden, uns der Botschaft öffnen. So schön wichtig und richtig es ist, um dieses Ereignis im eigenen Leben zu wissen. Aber die Betonung muss darauf liegen, Gott hat uns erwählt. Er hatte uns im Blick. Wir sind Geschöpfe Gottes und erwählt, dazu bestimmt, auch Kinder Gottes zu werden. Jeder und jede, ohne Ausnahme. Wissen Sie, das liegt als Möglichkeit, als Verheißung über unser aller Leben. Kind Gottes sein, Bruder und Schwester Jesu Christi. Was Paulus nun möchte, ist, dass uns die Augen aufgehen, ja, übergehen über diese besondere, einzigartige Gnade. Dass wir anfangen, Gott darüber zu loben und zu preisen. Und wenn Gott sich was ausgedacht hat, ja, wenn er was beschlossen hat, dann bleibt er dabei. Dann zieht er das durch. Dann hält er das auch durch. Es ist ein großes Geschenk, zu Jesus gehören zu dürfen, Bruder und Schwester Jesus sein zu dürfen. Und das hängt Gott sei Dank nicht allein von unserer Kraftanstrengung ab, dass wir das Ziel erreichen. Er sagt einmal, dass uns eine überschwängliche, große Kraft zur Verfügung steht. Und überhören Sie mal zu jetzt. Und sagt, dass dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Dieses Wort und auch einige andere Worte mit Kraft gehen mir seit einigen Jahren unheimlich durch den Kopf. Ich sehe oft nur auf meine kleine Kraft. Und das macht mich oft verzagt. Ehrlich gesagt, ich rechne oft gar nicht mit der Kraft Gottes, die mir zur Verfügung steht. Und schon gar nicht mit derselben Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Das muss doch eine gewaltige Kraft gewesen sein. Und die soll uns zur Verfügung stehen? Das sehe ich oft nicht. Dafür müssen mir wohl die Augen geöffnet werden. Und zwar so sehr, dass ich auch damit rechne. Aber nur mit der Kraft Gottes kommen wir auch ans Ziel. Ohne die Kraft Gottes überfordern wir uns, machen wir unterwegs schlapp und stehen in der Gefahr aufzugeben. Gottes Kraft steht uns auf dem Weg zum Himmel zur Verfügung. Das ist eine klare Verheißung des Wortes Gottes. Ich möchte nur drei Worte nennen. Jesaja sagt einmal, er, Gott, gibt den Müden Kraft und stärkt den Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Der auferstandene Jesus sagt einmal, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus sagt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Die Kraft Gottes ist da und steht uns zur Verfügung. Die erleuchteten Augen des Herzens sagen, denkt nicht zu klein von euch. Darauf ist Verlass. Gottes Kraft ist da, für Sie als Einzelne, für Sie als Mitarbeitende und insgesamt für Sie als Gemeinde. Aber das erfährt man erst, wenn man seine eigene Schwachheit erlebt. Ja, wenn man seine eigene Schwachheit erlitten hat und die Hände ausstreckt zu Jesus hin. Wenn das Herz sich öffnet für die Kraft des Heiligen Geistes. Wissen Sie, und damit möchte ich dann auch schließen, es muss so sein, dass wir immer wieder den Blick frei kriegen, den Blick auf Jesus, den Blick auf unsere Erwählung, den Blick auf unsere Berufung, den Blick auf den Reichtum unseres Glaubens und den Blick auf das Potenzial, das Gott in unser Leben reingelegt hat, den Blick auf das herrliche Erbe, das auf uns wartet, nämlich das ewige Leben in der neuen Welt Gottes. Und wenn wir diesen Blick frei kriegen, wenn wir einander helfen, den Blick frei zu kriegen, wenn wir uns den Blick frei bekommen lassen durch Besuch in Gottesdiensten, in Hauskreisen, in der eigenen stillen Zeit, dann wird das Herz neu entzündet und neu brennen für Jesus. Ja, im Glauben der Christen geht es um eine persönliche Herzensbeziehung zu Jesus. Im Glauben der Christen geht es um Nachfolge. Schauen Sie, das ist eine Herzensangelegenheit. Da rutscht die intellektuelle Überzeugung vom Kopf ins Herz. Da spüren wir, er, der einzigartige Herr, dem wir unsere Lobpreislieder singen, er, der einzigartige Herr, ist es wert, dass wir uns ihm ganz verschreiben. Er, der einzigartige Herr, dem wir unsere Lobpreislieder singen, ist es wert, dass wir uns nach ihm ausrichten, an ihm orientieren, in unserem konkreten Handeln im Alltag. Er, der einzigartige Herr, ist es wert. Ihn wollen wir immer besser und immer tiefer kennenlernen. Ihm wollen wir immer ähnlicher werden. Unser Wunsch ist es, dass immer mehr von den Wesenszügen, vom Charakter Jesu in unserem Verhalten, in unserem Miteinander zu erkennen ist. Und dann passiert das, was Paulus einmal sagt, dann wird die Gemeinde wachsen zu einer Gemeinde hin, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Sie haben in Ihrem Leitbild stehen, weil wir glauben, dass in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Darum geschieht bei uns dies und das. Und das wird dann konkret aufgezählt. Ja, ein wichtiges Wort. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis Gottes verborgen. Es geht um verborgene Schätze, die zu bergen sind. Das heißt, wenn man im Glauben weiterkommen will, wenn man im Glauben jung bleiben will und wachsen will, dynamisch bleiben will, kreativ bleiben will, geht es darum, Schätze zu bergen. Schätze, die nicht einfach so an der Oberfläche liegen und im Vorbeigehen mitgenommen werden können. Schätze bergen, das braucht Zeit, Geduld und ist manchmal auch mit Anstrengungen verbunden. Aber es lohnt sich. Die Gemeinde in Ephesus hat einen guten Start gehabt. Paulus hat in ihr ein großes Potenzial entdeckt. Und sie hat sich ja gut weiterentwickelt. Jesus schreibt ja an dieselbe Gemeinde sein Sendschreiben. Aber da war was passiert in der Zwischenzeit. Trotz tollem Potenzial, trotz einem Leistungskatalog, der sich sehen lassen kann, beklagt Jesus, ihr habt die erste Liebe verlassen. Ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie auf dem Weg bleiben wollen. Dass Sie die erste Liebe zu Jesus wieder neu bekommen, in dieser ersten Liebe zu Jesus leben, sich nicht zufrieden geben mit dem, was ist und was man hat, weiter neugierig sein, begierig, immer mehr von Gott, von Jesus und dem Heiligen Geist zu erkennen und zu erfahren, immer intensiver Gottes Wort studieren, sich neuen Fragen und Themen stellen, nicht immer dasselbe denken und besprechen, keine Angst haben, sich neuen Dimensionen des Glaubens und der Gotteserfahrung zu öffnen. Schauen Sie, nur so bleibt der Glaube spannend. Und wird nicht eintönig und langweilig, weil man immer nur zu denselben Fragen dieselben Antworten gibt oder erwartet. Das zeichnet einen jung gebliebenen Glauben aus. Immer mehr wissen wollen, immer neue Erfahrungen machen wollen, sich nicht zufrieden geben. Ich selber war überrascht, wie viel Gutes und Neues ich immer wieder auf den Willow Creek-Kongressen erfahren habe. Das hat mir gut getan. Ja, wir brauchen neue, frische, lebendige Gotteserfahrungen. Und die sind uns verheißen. Die sind auch Ihnen verheißen. Sie müssen sich nur öffnen. Und die Gemeinde wächst nach innen und nach außen. Amen.